Neue Woche, neues Glück. Setzen Sie jetzt oder später. Rien ne vie, ne va plus.
Rien ne va plus. In der Folge heute geht es um nachhaltiges Investieren.
Ich habe mir voll die witzige Einlage gemacht.
Und ich keine witzige Einlage. Gut, dann einfach viel Spaß.
Doch, nein, es ging hier krass und nachhaltig ging es her.
Ja, genau. Nee, es ist tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Thema, vor allem für mich. Komm, wir lassen das jetzt.
Hört einfach rein. Also, es ist tatsächlich spannend. Also ja. Heute muss man sich einfach entscheiden, ob man
Sozialismus oder Kapitalismus oder gar nichts.
Na, oder Öko.
Oder Öko.
Öko oder Kapitalist?
Kampf der Klassen.
Auf geht's. So, liebe Leute, der Flugmodus ist aktiviert. Wir können nicht gestört werden.
Die Stoppuhr läuft.
Die Stoppuhr läuft. 10 Sekunden in. Herzlich willkommen zurück bei Schotterwege.
Herzlich willkommen.
Und ich würde sagen, wir starten direkt los. Heute keine Zeit verlieren, weil Julian hat sich wieder ultimativ vorbereitet.
Geht so. Ich gebe mein Bestes natürlich. Ich muss natürlich diesen knallharten Fragen hier mit guten Antworten parat sein hier.
Ja, du hast dich auf alle Fälle krass vorbereitet. Ich habe gestern den ganzen Tag, das habe ich auch gefilmt, das kann ich nachher mal posten auf Instagram. Ich habe den ganzen Tag mit meinen Fahrrädern rumgerödelt und meine Werkstatt aufgeräumt und mein Auto und hin und her. Und du hast in der Sonne gesessen mit deinem iPad und dich vorbereitet, du Streber.
Na, ich bereite mich mein Leben lang vor auf diesem Podcast.
Ach, man weiß nie, was kommt, Leute. Nein. Ja. Wir senden übrigens heute hier aus der, haben wir gerade selber so getauft, Zentrale des Sozialismus.
Ja, ich sitze hier aus einem Tisch aus dem Sozialismus und ich fühle mich ein bisschen wie Walter Ulbricht hier, wie bei einer Pressekonferenz.
Das ist so geil, ich habe auch gerade ein Foto gemacht, muss ich auch irgendwie noch verwenden. Der Tisch ist von meiner Oma. Und ich habe tatsächlich den Belag, oder wie nennt man das, das Material, aus dem die Tischoberfläche ist, die kam mir sehr bekannt vor.
Ja, wie aus einem Trabi.
Nee, ich habe recherchiert, meine Mutter wusste es gleich, no Kind, das ist Sprillakart. Und ich so, nee, Sprillakart, ich so, Sprillakart noch nie gehört. Ich kenne nur hier Presspappe. Also Trabi ist, glaube ich, auch aus Presspappe. Mhm. Keine Ahnung, auf alle Fälle. Ich habe das mal hier nachrecherchiert. Sprekalat ist ein Markenname für spezielle mit Kunstharz gebundene Schichtstoffplatten. Vielleicht habe ich das falsch abgeschrieben. Der in der DDR entstanden ist. Und tatsächlich unsere Schrankwand und alles, was ich kenne, alle Möbel waren aus diesem Zeug.
Mhm. Muss ich mir Sorgen machen jetzt, dass hier gleich irgendwas zusammenbricht? Oder?
Nö, das bricht nicht zusammen. Das ist halt Qualität.
Aha.
Ja, und da haben wir jetzt Decken draufgelegt wegen dem Sound, denn das ist immer noch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe.
Hm.
Wir haben zwar geile Mikros, aber irgendwie halt das. Naja, heute ist vielleicht besser.
Das liegt halt an uns, ne?
Ja, jetzt hier schön aus Erichs Wohnzimmer. Was ist Erichs Wohnzimmer nochmal?
Der Palast der Republik.
Ah, hat er aufgepasst. Ja. Ah, wir sind zwar noch nicht bei der Investition der Woche und wir haben es auch nicht diese Woche gekauft, aber wir haben da
den
mal...
Den Palast der Republik gekauft.
Nee, den haben wir nicht gekauft. Wir haben uns Trivial Pursuit gekauft, letztes Jahr schon, aber jetzt haben wir das jeden Tag fast abends rausgeholt und uns Fragen an den Kopf gehauen.
Mhm.
Ich bin ja sehr kompetitiv, Das macht immer richtig Spaß mit mir, ne?
Mhm.
Ja, also falls ihr noch nicht wisst, was jetzt, wenn falls Lockdown kommt und ihr noch nicht wisst, was ihr machen sollt mit eurer Zeit.
Und über 60 seid, dann.
Brettspiele, Leute, Brettspiele ist richtig Entertainment 2.0. Ja, aber ich würde sagen, bevor wir uns jetzt hier wieder in irgendwelchen Kleinigkeiten verquatschen, kommen wir mal zu den wichtigen Dingen des Lebens.
Ja, welches sind das?
ETF.
Ich kann es nicht mehr hören. ETF.
Nee, wir wollen natürlich wissen, wie es dem DAX geht.
Ach so, ja, DAX. Na, du hast ihn noch getroffen, oder nicht?
Ja, wir haben tatsächlich wir haben immer noch keine E-Mails von euch gekriegt. Ihr kleinen Faulies, jetzt stellt uns endlich mal Fragen.
Genau, nicht immer nur zuhören.
Aber mal was sagen. Nee, unser jüngster Zuhörer hat sich zu Wort gemeldet, der kleine Lukas, der letzte Woche die Piñata verdroschen hat. Nee, der hört tatsächlich, also mein Neffe hört hier Schotterwege zum Einschlafen. Der will immer den Dachs hören. Und der hat uns jetzt tatsächlich gefragt, ob wir wirklich einen Dachs haben. Und da würde ich noch sagen, jo, na klar. Deswegen haben wir den auch mal interviewt. Und das wollen wir euch jetzt hier mal vorspielen.
Hallo liebe Leute, der Dachs, euer kleines Haustier. Ich wollte mich auch mal zu Wort melden. Ich habe nicht viel Zeit. Ich muss zurück, denn es geht hier die ganze Zeit rauf und runter und rauf und runter. Mir ist schon ganz schwindelig. Aber ich kann euch so viel sagen, mir geht's schon viel besser, weil Donald jetzt weg ist. Und außerdem lasse ich mich jetzt auch bald impfen. Also, alles wird gut. Und was ihr euch noch mitgeben kann diese Woche, spart mal schön. Füttert mich!
Ja, ne? Wenn ihr euch immer gefragt habt, wie der Dachs sich so anhört, da war er.
Oder ob wir noch alle Tassen im Schrank haben.
Da sind sie.
Da sind sie.
Alle Tassen sind noch drinne. Ja, aber Julian, vielleicht kannst du das von außen nochmal, kannst du nochmal ergänzen, die Information vom DAX?
Welche Information meinst du?
Der DAX hat jetzt gesagt, dass Donald weg ist und so, dass er geimpft wird.
Na klar, also jemand hat es ja schon gehört, DAX hier so ein bisschen drunter und drüber, aber insgesamt wohl auf. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, was geht denn am Markt gerade, was ist da so los? Da gab es ja letzte Woche, also man spricht dann hier vom letzten Montag, habe ich mir notiert, das war, wenn wir das aufnehmen, der 9.11., gab es eine großartige Neuigkeit, nämlich den Corona-Impfstoff. Und als die Nachricht kam, sind die Märkte erstmal richtig nach oben geschossen. Die Nachricht war nämlich, dass es eine 90-prozentige Schutzwirkung gegen Corona gibt. Und die Unternehmen Pfizer und BioNTech hier aus Mainz, liebe Grüße nach Mainz, haben das eben veröffentlicht. Und das hat ein bisschen Euphorie ausgelöst an den Börsen. Unterm Strich haben wir jetzt nach einer Woche ist der DAX um über 3% nach oben gegangen, mit der Woche von den Wahlwochen, mit Biden-Sieg und so weiter. Da war ja eh alles schon sehr euphorisch. Das heißt, wir sind jetzt irgendwie von den 12.000 Punkten vor zwei Wochen jetzt mittlerweile wie bei über 13.000 Punkten. Und das ist dann schon jede Menge Holz. Und was man natürlich hier beobachten konnte, auch mega interessant, eine sogenannte Sektorenrotation. Weißt du, was das ist?
Nee, natürlich okay. Nicht.
Was man da beobachten konnte ist, also ihr habt es wahrscheinlich auch mitbekommen, Tech-Aktien waren ja so mega im Trend mit Corona und Amazon, Facebook, Netflix, diese ganzen Stay-at-Home-Aktien, sagt man dazu, sind damals durch die Decke gegangen und haben durch Corona ja auch nochmal profitiert. Jetzt kommt dieser Zuwachs ja nicht von irgendwo her. Das heißt, irgendwo muss das ja herkommen. Und woher kam das? Naja, von diesen klassischen Nicht-Stay-at-Home-Aktien, wie zum Beispiel Airlines, Banken, diese ganzen sogenannten Value-Stocks, also diese, um es mal umgangssprachlich zu sagen, gewachsenen, gestandenen Unternehmen, die jährlich konstant gute Umsätze erzielen, aber eben nicht auf Wachstum aus sind, wie zum Beispiel Google oder Facebook. Also man spricht von sogenannten Growth-Stocks. Das wäre sowas wie Google, so ein Tech-Stock wäre ein klassischer Growth-Stock, der sich eben charakterisiert durch ein starkes Wachstum gegenüber so einem Value-Stock, der im Vergleich eher hohe Dividenden im Jahr ausschüttet, wie zum Beispiel Daimler oder Allianz, lauter solche Geschichten. Und was man jetzt beobachtet hat, dass diese Aktien, die ja stark abgewertet waren, jetzt eher profitiert und wieder nachgefragt werden und diesen Kursanstieg ausgelöst haben. Im Vergleich hat zum Beispiel so eine Tech-Aktie wie Amazon oder Zoom, wo jetzt jede Menge Meetings und so weiter mit abgehalten werden, oder Netflix, haben über 7% verloren in der Woche. Das ist die sogenannte Sektorenrotation, die stattfand.
Wow, haben wir wieder alle was dazugelernt.
War das verständlich?
Ja.
Ja.
Naja, nee, sehr interessant auf alle Fälle. Ja, wenn man jetzt, also jetzt mal so eine Frage von mir, wenn man jetzt weiß, dass ein Impfstoff kommt und du sagst dir immer, dass die Börse so ein bisschen voraus ist, und die müssten ja jetzt antizipieren, dass wahrscheinlich vielleicht jetzt dann demnächst alles wieder zum Alten, also demnächst, sage ich jetzt in den nächsten Monaten, zum Alten zurückgeht, da müsste sich auch was ändern.
Was soll sich ändern?
Na, Das ist eben gerade, was du sagst, Netflix, Amazon und so, hast du gesagt, genau, die haben jetzt schon verloren, das heißt, dass jetzt schon eingepreist ist.
Naja, was heißt, die haben verloren? Die haben, so Netflix hat year-on-year, also ein Jahresvergleich, sind die immer jetzt noch nach den 7% 55% im Plus.
Ja, aber ich meine, das, was jetzt runtergeht, ist diese Einpreisung des, was die, was man denkt, was in der Zukunft passiert.
Richtig, also Börsen sind immer vorausschauend, das heißt, ein Aktienkurs spiegelt immer eine Erwartung wider. Das ist immer nach vorne schauend. Also jede neue Information, die irgendwo auftritt, wird sofort im Kurs in einem effizienten Markt eingepreist.
Und wer sind dann die Gewinner der Woche, wenn jetzt die Sachen so ein bisschen gefallen sind?
Na, wie ich schon sagte, diese klassischen Value-Stocks, also zum Beispiel Autobauer, lauter solche Geschichten. Also so ein DAX, das ist ja Old Economy, da ist ja nichts Neues drin. Das sind ja Pharmaunternehmen, also oder BASF, ein Daimler, Versicherer wie die Allianz. Das sind ja keine Growth-Stocks, das sind ja wirklich also überwiegend Value-Stocks. Und die waren eben stärker abgewertet als diese Tech-Stocks. Und jetzt schiebt man das eben wieder ein bisschen zurück. Also man fängt jetzt an, wieder diese stark abgewerteten Aktien wieder nachzukaufen.
Ja, siehst du, das hast du eigentlich alles gerade schon gesagt, aber da jetzt muss ich doch noch eine dumme Frage stellen.
Na, sag doch mal.
Na, das war sie ja.
Ja.
Also du hast es eigentlich alles schon gesagt. Nur manchmal muss man eben, und das ist ja, glaube ich, das, was wir in dem Podcast auch machen wollen, diese Sachen, die sich so kompliziert anhören, nochmal mit einfachen Worten.
Ja, ja. Also
deswegen bin ich immer da und stelle dumme Fragen.
Nee, es gibt nie dumme Fragen und das ist ja auch immer das Faszinierende, dass jeder Mensch bewegt sich ja in irgendwelchen Blasen. Also ich bin in irgendeiner Finanzblase und verwende dann Begrifflichkeiten und habe Annahmen in meinem Kopf, in meinen Gedankengängen, die ich so als, ja, das ist ja so, voraussetze. Aber das Schöne ist dann immer, die wieder runterzubrechen. Sind denn diese Annahmen, die man voraussetzt in irgendwelchen Gedankengängen, sind die dann wirklich existent und real beziehungsweise richtig? Und ich weiß noch, an der Uni hat das mein Professor gesagt, die großen Nobelpreisträger, die haben nicht, also nicht, dass ich jetzt ein Nobelpreisträger hier geworden, hier, ich kann nicht mal sprechen, also bei mir fängt schon.
Nee, Nobelpreis wird bei dir nichts
mehr. Nee, ist vorbei. Deswegen Podcast. aber dass die großen wissenschaftlichen Erkenntnisse sind immer dadurch entstanden, dass man die Grundannahmen hinterfragt hat und nicht sich in irgendeinem Detail verrannt hat.
Sehr fein. Könnte auch wieder ein schönes Schlusswort sein, aber das ist gerade erst der Anfang.
Es geht erst los.
Es geht erst los, Leute, schnallt euch an.
Nee, aber insgesamt, also hier Marktüberblick, alles sehr positiv. Also wenn man gerade mal so liest, das ist gerade jeder so ein bisschen so euphorisch, ja, es geht wieder los, aber Vorsicht, also Corona ist noch lange nicht vorbei.
Aber das finde ich irgendwie das Geile, also wenn man das überhaupt so sagen darf, hier riesengroße Anführungszeichen von dieser Situation, dass vielleicht jeder sich mal darauf besinnt, also dass diese prinzipiellen Sachen, was ja für uns eigentlich Luxus ist, aber nie jemand als Luxus angesehen hat, sich treffen zu können, jederzeit alles machen zu können, was man will, also jetzt mal so verallgemeinert, man kann alles essen, was man will, alles kaufen, was man will, hingehen, wo man will, und jetzt ist das plötzlich ein Luxusgut. Mhm. Also das ist eben nicht mehr so leicht, zumindest ohne Maske ist es gar nicht möglich. Nee. Und am Anfang haben auch alle gedacht, was, wir können ja nicht Masken aufsetzen, geht gar nicht, und man sieht, wie schnell man sich an Sachen gewöhnt, und genauso haben wir uns halt jahrelang an diesen krassen Luxus gewöhnt, der jetzt vielleicht mal wieder wertgeschätzt wird.
Naja, also wir sitzen ja immer noch mit unserem Avocado-Toast auf der Couch und halten den Lockdown aus. Also wir sind ja immer noch super verwöhnt.
Ja, ja, klar. Aber eben, ich glaube, wenn es irgendeinen positiven Nebeneffekt gibt, dann hoffentlich sowas, dass Leute einfach wieder wertschätzen, auch was soziale Kontakte betrifft.
Absolut.
Ja, ja. Schön. Okay, gehen wir mal weiter. Und direkt zur Schlagzeile der Woche. Was haben wir denn da?
Die Schlagzeile der Woche. Wenn sich hier mein Laptop öffnen würde, dann könnte ich sie dir auch sagen. Und zwar heißt die, ich lese mal vor, weil ich hier nicht hier Erichs Tisch kaputt machen will.
Erichs glatten Tisch. Der hat schon bestimmt mehrfach deinen Urlaub in der Hohen Tatra, war der schon dabei. Ja. Damals, 1978.
Ja, niemand hat die Absicht, in einem Podcast gefährliche Halbwissen zu verbreiten. Gefährliches Halbwissen.
Okay, hau so raus, die Schlagzeile von 2020.
IKEA eröffnet Gebrauchtladen.
Oh, quasi IKEA Kleinanzeigen.
Nee, gar nicht mal so, sondern wirklich so IKEA Gebrauchtladen. Also so physisch, real. Was meinst du, was hat es damit auf sich?
Na, Recycling, Upcycling, wiederverwenden, hinbringen, neu machen, wiederverkaufen.
Genau, also die Schlagzeile zielt ein bisschen drauf ab, ist jetzt total, kommt noch aus der Taz, also nix, aber auch nicht für Wirtschaft oder sonst was, sondern ich schaue gerade, in welcher Kategorie die drin ist, Öko, okay.
Apropos, da will ich noch was sagen, darf ich noch was Kurzes einschieben?
Na, wenn nicht jetzt, wann dann?
Genau, nee, wenn es jetzt um Nachhaltigkeit und so geht, hört sich ja so an. witzige Anekdote, also unser DAX, jetzt alle Kinder, die zuhören, sind jetzt eh schon eingeschlafen, dürfen das nicht hören. Der DAX ist ja jetzt quasi theoretisch, also ich meine, ihr wisst schon, haben wir den eingesprochen, also ich meine mit einem Programm, das ich auf meinem Rechner installiert habe. Und gestern hatte ich ein Online-Meeting mit Protect Our Winters, PAO. Wer das noch nicht kennt, könnt ihr ruhig mal googeln und Facebook, Instagram folgen. Cooler Verein für Klimaschutz. Cool, da kann man es über cool nennen. Also, naja, ihr wisst schon, was ich meine. Auf alle Fälle hatten wir ein Meeting, weil ich für die ab und zu was mache. Und da waren 13, 14 Leute, glaube ich, in diesem Online-Call, alle mit Video und so. Und ich sollte unseren Deutschland-Ride vorstellen, den ich mit Tobi Woggon gemacht habe. Das war auch so ein Nachhaltig-Thema. Und ich habe dann halt mein Mikro angemacht, habe gesprochen und plötzlich haben die alle, die haben so gewackelt und gelacht, die sind ja teilweise vom Stuhl gekippt. Einer hat gleich das Handy rausgeholt und gefilmt oder hat das recorded, was ich da gemacht habe. Und ich so, was ist los, Leute? Und dann haben die gesagt, du hörst dich an, als hättest du Helium. Als hättest du einen kompletten Helium-Luftballon eingeatmet. Und ich so, hä, kann doch gar nicht sein. Wieso? Und dann ist mir eingefallen, boah, ich glaube, das Programm ist noch an. Und ich habe halt die ganze Zeit den DAX gemacht in dieser Konferenz. Und hatte Scheiße. Weine. Ja, ich fand's geil.
Nee, ist super lustig.
Ja.
Ist immer geil, wenn man dann auch merkt, also wenn man selber was nicht checkt.
Nee, ich habe es gar nicht. Ich dachte, was machen die denn? Warum lachen die? Was ist los mit mir? Habe ich irgendwas im Gesicht? Nee, sieht alles gut aus. ja.
Ja.
So viel dazu.
Tja.
Das war's auch schon. Jetzt können wir weitergehen mit IKEA.
Ja, so lustig ist IKEA dann auch nicht. IKEA will eben diesen, es nennt sich Kreislaufwirtschaft, es ist nichts Neues, gibt es auch beim Müll schon, nennt sich Recyceln, also es ist nicht so eine unglaublich neue Erfindung, aber der Gedanke daran, Rohstoffe oder eine Kreislaufwirtschaft zu implementieren in sein Geschäft, finde ich immer eine coole Idee. Das heißt, es werden wirklich Möbel, die wir, wenn wir sie kaufen, einfach wieder irgendwann zurückgeben und in den Kreislauf wieder einspeisen. Das heißt, Ressourcen einfach viel nachhaltiger und bewusster genutzt werden. Und ja, genau. Und das dann alles so schön wiederverwendet werden kann. Und das ist eigentlich eine schöne Idee. Ich habe selber mal bei IKEA gearbeitet, deswegen, ich finde IKEA richtig, oh Gott,
Achtung!
Mir hat's nicht so gefallen. Mir hat's nicht so gefallen. Ich war Samstagnachmittag 10 Stunden in der Lagerhalle, in dieser Verkaufshalle. Mit IKEA gelbem Hemd und blau-gelben Sicherheitsschuhen. Nee, echt nicht.
Aber wieso? Weil einfach die Arbeit hart war oder weil du das Unternehmen nicht mochtest?
Weiß ich nicht. Das ist jetzt persönlich. IKEA ist natürlich, macht immer so auf Öko und sowas und jetzt auch mit der Kreislaufwirtschaft und sagen ja auch, sie wollen, ich habe es mir hier mal rausgeschrieben, in 10 Jahren nur noch verkaufen, was nachhaltig produziert oder recycelt wurde. Nachhaltig produziert, das ist dann auch wieder so eine Grauzone. Also was ist denn nachhaltig produziert? Und das sagt IKEA schon seit gefühlt 100 Jahren, dass sie nachhaltig produzieren, aber immer wieder in Schlagzeilen sind, dass sie illegale, dass in deinem Billigregal dann doch irgend so ein Regenwaldstück noch drin ist. Also da wahrscheinlich nicht, da ist ja nicht mehr echtes Holz drin, aber also so ganz koscher ist das auch nicht.
Ah, das ist ja finde ich, voll schwierig, das ganze Greenwashing. Also die ganzen Unternehmen, die dann irgendwie meinen, die sind da handeln nachhaltig und wenn man mal genau nachfragt oder nachschaut, dann ist das halt schon eher einfach nur Marketing.
Natürlich, ganz klar. Aber ich finde trotzdem, also das eigentlich, IKEA macht da jetzt nur mit bei so einem, in so einer kleinen Stadt in Schweden, die nennt sich Eskilstuna. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen und vorgelesen. Das ist ein Gebrauchtwarenhaus. Also, und da hat dann IKEA wirklich einen kleinen Laden und da kommen wirklich alte Möbel von uns rein. Also, genau, lieber nochmal alles sauber machen, bevor hier.
Ja, wir haben es ja eh gemacht, haben wir ja letztens schon erzählt. Wir haben einen Schreibtisch ja auch von eBay Kleinanzeigen weitergegeben, einfach.
Genau, das ist eigentlich die dann wirklich die praktische Variante, einfach selber selber ein bisschen eBay-Kleinanzeigen oder andere Kleinanzeigen, Flohmarkt, einfach alles ein bisschen nicht immer neu kaufen.
Ja, aber das ist eigentlich ein cooles Thema, finde ich, dass man, wo man wirklich mal drüber sprechen kann, auch wichtiges Thema, Nachhaltigkeit, was jeder so tun kann. Also bei Pau haben wir das ja oft diskutiert und ich habe dann auch gesagt, boah Leute, mit meinem Lebensstil, so als Profisportler, mit dem ganzen Rumreisen, also ich fliege normalerweise nicht viel, letztes Jahr bin ich halt super viel geflogen oder zumindest viele weite Strecken, kann man sich ja fast nicht hinstellen. Also Pau macht halt viel mit Athleten aus allen Sportarten und wenn man halt so viel reist, wie willst du dann so den Finger auf andere zeigen und sagen, handelt nachhaltig? Mhm. Aber, und das finde ich eigentlich ganz cool, was hast du schon so oft cool gesagt, ey, richtig cooles Girl diese Woche. muss man ein anderes Adjektiv suchen.
Gut,
ja, Julian, gut. Nee, also was ich damit sagen will, dass jeder was machen kann. Auch wenn man in einer bestimmten Art und Weise, wenn man meinetwegen das Auto braucht, um jeden Tag auf Arbeit zu fahren. Gerade wenn man hier auf dem Land wohnt und die Leute arbeiten in Dresden und die Zugverbindung ist echt schlecht. Ich meine, da muss man einfach Auto fahren. Aber man kann an jeder Ecke, kann jeder irgendwas machen. Mhm. Was machst du denn zum Beispiel? Also was würdest du sagen, machst du nachhaltig?
Also ich wohne ja in München und ich nutze in München null mein Auto. Also wirklich gar nicht.
Also ich sage mal so, ne, kannst du ja auch nicht.
Also immer wieder dieses Autothema, ist wie ein Bumerang, das kommt immer wieder zurück. Also,
fährt's wieder?
Ja, fährt wieder. Ja. Ich war noch nicht drin gesessen und ich weiß nicht, ob ich jemals wieder einsteigen werde, aber ja.
Aber du nutzt es echt selten, ja.
Voll, also nur, wenn es halt nicht anders geht.
Und ja, da sind Städte sind halt schon in dem Sinne nachhaltig, weil man halt eigentlich kein Auto braucht, ne?
Ja, also genau, ja. Ich weiß nicht, ob es auf dem Land genauso wäre, aber ich fahre halt wirklich auch, also alles, was bis 10 Kilometer fahre ich auf jeden Fall mit dem Rad, wenn ich was erledigen muss.
Ja, und sonst, neben der Mobilität?
Neben der Mobilität, also ich reise tatsächlich gern, aber auch solche komischen Ideen, wie am Wochenende irgendwo in irgendeine Stadt zu fliegen, nee.
Es geht jetzt ja auch eh nicht, aber du arbeitest doch viel zu viel für sowas.
Ja, nee. Und die auch sowas wie Klamotten habe ich auch schon ein bisschen geguckt, dass ich jetzt nicht mir permanent irgendwelche neuen Sachen kaufe, weil das natürlich auch unglaublich viel Ressourcen braucht, Wasser etc.
Ja, fällt mir gerade was zu ein, das wollte ich gerade schon sagen. Ich hoffe, ich kann es richtig erklären. Will ich später noch mal kurz sagen. Wir machen ja jetzt, also ich mache jetzt so, ich nenne es Endless Merch. Also Endless Adventure ist so ein bisschen mein Claim. Und wir machen jetzt ein paar T-Shirts. Und haben dann natürlich auch geguckt, welche Raw-T-Shirts wir dafür nehmen. Und hatten dann auch ein paar Anbieter, Earth Positive hieß der eine, glaube ich, ne?
Ja.
Die dann gesagt haben, also der Claim war, dass die halt nachhaltig produzieren. Und haben dann auch geguckt, was das eigentlich bedeutet. Ne? Was haben sie gesagt? Dass die halt...
Ja, Energie aus Windkraft.
Energie aus Solar- und Windkraft benutzen.
Ja, super.
Genau, aber dann hast du gesagt, genau, dass ja eigentlich das Hauptproblem bei T-Shirts das Wasser ist.
Ja, unter anderem, ja. Also du musst ja bleichen und alles Mögliche und du brauchst unglaublich viel, viel, viel Wasser. Also allein gab es ja noch den, ich habe meine Geografiekenntnisse reichen aus, Aralsee war das doch. Der ist ja kaum noch vorhanden. Und warum ist der kaum noch vorhanden? Wegen Baumwollproduktion. Unter anderem für Jeans, T-Shirts und so weiter. Und der ist einfach weg. Und das ist das Problem bei Mode. Und nicht jetzt, dass mal ein paar Solarplatten auf dem Dach hat.
Aber ich finde allgemein das Thema, also wir wollen es jetzt wirklich nicht riesig ausbauen, aber ich finde es einfach, dieses Öko-Ding, man hat halt immer so, boah, die Ökos und weißt du, ich sehe dann auch immer so Leute mit irgendwie Dreadlocks und so, also die Ökos halt, weißt du, so, und irgendwelchen Leute, nichts gegen Leute mit Dreadlocks, aber so, die so ein bisschen zottelig rumlaufen und halt Ökos sind, aber ich finde, jeder kann was tun und das muss absolut nicht heißen, dass ihr nichts mehr kaufen dürft und
nicht
mehr reisen dürfen, sondern dass man einfach so ein bisschen Feingefühl dafür kriegt, einfach mit weniger zufrieden zu sein und dann nicht immer zu sagen, okay, dann kaufe ich halt was Nachhaltiges, weil muss man auch mal hinterfragen, wie nachhaltig das dann ist.
Ja.
Aber gut.
Das war eigentlich nur, ich wollte jetzt gar keine Öko-Sendung machen. Ich bin noch kein Öko, also nicht falsch verstehen.
Aber eben das ganze Ding zu sagen, wer ist ein Öko, finde ich schon schwierig, weil Öko klingt halt so.
Ja, es ist halt ein Branding.
Wir müssen einfach alle Ökos sein, in dem Sinne, dass wir mal ein bisschen wissen, was los ist und ein bisschen Acht drauf geben.
Genau, kann ja dann jeder selber entscheiden, was er für richtig und falsch erachtet.
Genau. Aber jetzt mal zurück zu unserem Nachhaltigkeitsthema, wenn es um Finanzen geht. Man kann ja auch in Nachhaltigkeit investieren, stimmt's?
Richtig. Es gibt einen Trend, der ist seit mehreren Jahren da. Der nennt sich ESG. Das nennt sich, ist die Abkürzung für Environmental, Social, Governance oder Government. Oh Gott, Governance, genau. Also du hast drei Themen: Umwelt, Soziales und eben diese Governance. Was bedeutet das jetzt? Umwelttechnisch es sind verschiedene Kriterien. Es nennt sich, also es gibt sogenannte ESG Investments auch. Und diese Investments prüfen eine Kompatibilität zu diesen ESG-Kriterien. Dieser Umweltaspekt, also Environment, berücksichtigt zum Beispiel, hat das Unternehmen jetzt, nutzt das, holzt das irgendwelche illegalen Waldflächen ab? Sowas zum Beispiel. Oder produziert es, während es irgendwelche Güter produziert, stoßt es über große Mengen an CO2 aus? Was ist die CO2-Bilanz oder der Haushalt von dem Unternehmen? Welche Ressourcen verwendet das Unternehmen? Sowas würde alles unter Umweltaspekten berücksichtigt werden. Soziale Aspekte wären zum Beispiel, wie behandelt das Unternehmen die Mitarbeiter? Also werden die entsprechend entlohnt? Was sind die Mitarbeiterbedingungen? Arbeiten die jetzt wie früher, war es ja, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, H&M in irgendwelchen hier brandschutzgefährdeten, brüchigen Gebäuden in Bangladesch zu Hundertschaften auf einzelnen Stockwerken. Ist das der Fall? Das wäre auch ein klarer Verstoß gegen ESG-Kriterien. Oder halt das Thema Governance. Governance ist ein bisschen schwieriger zu erklären, aber umfasst, um es mal einfach zu sagen, Punkte wie ist es compliant? Gibt es irgendwelche Korruptionsvorwürfe? Wie sind bestimmte Kontrollmechanismen in den Unternehmen geregelt? Also gibt es irgendwelche Vetternwirtschaften? Können irgendwelche Entscheidungsträger machen, was sie wollen? Oder guckt denen jemand auf die Füße? Sowas.
Auf die Hände.
Auf die Füße. Nee, ich merke dann immer, ich weiß, wenn jemand sagt, ESG, ja, klar, ja, kann ich. Und dann musst du da irgendwas erzählen und dann fängst du an zu stottern und dann kommen solche Sachen raus.
Ach, ist doch alles gut. Wir haben, nee, hast du, also macht auf alle Fälle Sinn. So, und diese ESG-Sachen, das sind jetzt, also Unternehmen können quasi einen ESG-Wert bekommen, oder wie
Ja,
funktioniert das?
also genau, ich finde es total schön, wenn es ist kein Muss, aber es gibt da bestimmte freiwillige, wie nennt man das? Das ist halt nicht verpflichtend, aber man kann sich sagen, hey, ich bin ESG-konform und verpflichte mich jetzt freiwillig hier diese bestimmten Kriterien
Wer
einzuhalten.
macht das zum Beispiel, große Unternehmen?
Ja, offiziell ja. Also es gibt dann so Code of Conducts, heißt es dann, also so Verhaltenskodexe, wo die sich dann so eine Liste mit aufnehmen können und sagen, hey, wir beachten das, wir sind ESG. Das Problem ist Kontrolle. Also ob die das dann wirklich machen und wie man das dann auslegt, und es ist dann wieder eine ganz
Ich finde das
andere.
wirklich, also so richtig unter aller Sau, muss ich mal so sagen,
Ja.
wenn man sich das halt auf die Fahnen schreibt und einem das eigentlich egal ist.
Ja.
Das ist ja Wahnsinn.
Ja.
Ja, aber jetzt sag doch mal, man kann da irgendwie, also es gibt auch ETFs, die so richtig in
Richtig.
Nachhaltigkeit investieren, ne?
Richtig, also wir haben jetzt letztes Mal aufgehört hier mit ETF und so, das ist eine coole Sache, okay, wissen wir
Genau, wir
jetzt,
haben gesagt,
Aktien ETF.
wo man das machen kann, wo man ein Depot öffnen kann. So,
Genau.
jetzt angenommen mal, ich habe mir jetzt hier das Depot eröffnet bei, weiß ich nicht, oder ich habe hier mal, wie heißt das, Stock, nee, ist, nee, nee,
Trade Republic meinst du?
Trade Republic.
Ja, Trade Republic hat eine Kooperation, ist auch ein Kriterien bei der Depotwahl natürlich, welche Fonds werden denn da angeboten? Bei Trade Republic haben eine Kooperation mit BlackRock, hatten wir es jetzt mal auch angesprochen, beziehungsweise BlackRock, die Produkte nennen sich iShares. Überall, wo iShares im Titel ist, wisst ihr, das ist BlackRock dahinter. Aber dort könnt ihr alle, oder ich meine sogar alle iShares-Titel dort wirklich kaufen. Wir werden nicht von Trade Republic bezahlt oder sonst was. Ihr könnt es auch bei anderen Brokern machen, wie Comdirect oder DKB oder was auch immer. Ist jetzt nur ein Beispiel. Und dort könnt ihr dann zum Beispiel sagen, okay, mache mir jetzt einen Aktien-ETF von iShares, und jetzt ist die Frage, na welchen denn? Was soll ich denn jetzt da machen? Wenn ich da iShares eingebe, dann kriege ich 500 Möglichkeiten, was ich
Gibt es so
investiere.
viele?
Weiß ich nicht, aber
Mehrere hundert.
mit Sicherheit. Und jetzt kann man da schon mal eingrenzen und sagen, okay, ich mache mal nur Aktien-ETFs. Es gibt ja auch andere Anlageklassen. Wir sind jetzt immer nur im Bereich Aktien. Und wenn ich da sage, okay, ich will jetzt nichts Spezielles, sondern ich will mal ganz allgemein einfach so ein breites Aktienuniversum aufbauen, dann wäre das so der erste Schritt, den man standardmäßig macht, MSCI World. Das ist immer so, das hat jeder schon mal gehört. Ah ja, MSCI World. Also jeder, der irgendwo mal was investiert, MSCI World habe ich. Das heißt, das ist ganz breit gestreut. Das heißt, wir haben wie der Name ja schon beinhaltet, wir haben weltweit große Unternehmen da drin. Egal in welchen Märkten, also breit gestreut in China, in USA, in Europa, Top-Player, in Emerging Markets auch, also aufstrebenden Märkten, und ist da diversifiziert. Also man partizipiert dort an der Entwicklung der Weltwirtschaft.
Also kann man quasi mit sowas mal anfangen und dann sagen, am besten einen Sparplan, oder? Haben wir ja das schon erklärt, was der Unterschied? Ich glaube schon, dass man bei einem Sparplan ja monatlich was einspart und dann immer den Durchschnittskurs bekommt. Den niedrigsten Durchschnitt.
Cost Averaging nennt sich das, ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon erklärt haben.
Ich glaube nicht.
Der Sparplan hat den Vorteil so, des sogenannten Cost Averaging. Das heißt, ihr sagt, ich möchte 25 Euro, ab 25 Euro gehen die meisten Sparpläne los. Ich möchte die 25 Euro zum Beispiel zweimal im Monat anlegen, also einmal am 1. und dann am 15. Zu diesen Zeitpunkten ist eure Depotbank oder dort, wo ihr den Sparauftrag anlegt, werden diese Gelder investiert. Jetzt bekommt ihr angenommen, die Aktie oder der Fonds in dem Fall steht am 1., wenn ihr investieren wollt, gerade bei 12,30 Euro. Und ihr kauft dann am 1., dann werdet ihr in eurer Abrechnung sehen, ihr habt gar nicht für 12,30 Euro gekauft, sondern vielleicht für 12,20 Euro. Warum ist das so? Weil natürlich diese, dort wo ihr den Sparvertrag macht, machen sogenanntes Cost Averaging. Das heißt, sie kaufen immer kleine Tranchen, wenn der kurzfristige Durchschnitt unterhalb des langfristigen Durchschnitts ist. Also immer wenn, man muss sich das ja vorstellen wie eine Linie und dann ist es mal teurer, mal wieder günstiger, weil die Kurse fallen und steigen und die kaufen dann immer, okay, es ist gerade momentan, auf kurzer Sicht ist es gerade billiger, als es langfristig, also genau, als es gerade im langfristigen Durchschnitt ist, und dann kaufen die immer kleine Tranchen und das nennt sich dann Cost Averaging. Das heißt, ihr seid
zum dritten Mal.
Ja.
Jetzt ganz aufgeregt, weil ich finde Sparpläne toll.
Nee, aber.
Doch, ich finde Sparpläne toll.
Ja, ist cool. Ist cool. Also man bekommt da immer schön gute Kurse.
Genau, dabei. Vor allem, wenn man nicht selber dahinter sitzt. Wir hatten ja letztens gesprochen von aktivem und passivem Fondsmanaging. Ja. Das wäre jetzt quasi. Schon auch aktiv.
Nee, ist passiv. Das ist immer noch passiv. Das ist immer noch passiv, weil du bildest nur eine Benchmark ab. Dein Fonds bleibt immer derselbe. Deine Zusammensetzung von deinem Eierkorb, das sind immer dieselben Eier drin.
Genau, aber dieses mit dem Cost Averaging kann man halt, ohne dass man jetzt davor sitzt und wartet, bis der Kurs fällt, kriegt man einfach immer einen richtig guten, im Durchschnitt niedrigen Kurs.
Richtig. Und das ist tatsächlich was sehr Schönes, vor allem, wenn wir jetzt so viele Seitwärtsbewegungen haben, wie im Moment oder im letzten Jahr. Also, dass wir Corona haben und dann geht's mal wieder 1000 Punkte hoch und dann, oh scheiße, doch nicht, wieder 1000 Punkte runter. Da ist eine wunderbare Gelegenheit für Cost Averaging zu machen.
Ja, sehr gut. Genau, also man könnte jetzt zum Beispiel, um einzusteigen, hat das Depot und man sagt, ich will ein bisschen probieren, könnte man einen Sparplan für 25 Euro einrichten, also einmal im Monat oder zweimal.
Ja.
Und dann sagen, ich mache MSCI World, weil das die gesamte Weltwirtschaft abbildet. Und dann hat man erstmal angefangen und kann mal gucken, wie sich das entwickelt über ein paar Monate.
Genau. Und dann kann man immer spezieller werden. Dann kann man sagen, okay, ich habe mir über bestimmte Sektoren bestimmte Meinungen gebildet. Ich finde zum Beispiel Automobile richtig toll und da lohnt sich jetzt richtig rein zu investieren. Also wenn jemand das denkt, dann gibt's auch einen Fonds, einen Aktien-ETF, der zum Beispiel europäische Autobauer abbildet oder nur deutsche Autobauer. Und ist so eine Übersicht, da kann sich jeder wirklich selber mal durchklicken. Das gibt es, Just ETF heißt das, finde ich sehr gut. Da kann man sich mal echt ein bisschen Zeit nehmen und einfach mal schauen, was findet man denn interessant und was ist denn da drin? Und dann sieht man, gibt es jede Menge Informationen, was kostet mich denn der ETF, also dieses Total Expense Ratio, also deine laufenden Kosten pro Jahr, werden dann auch immer angezeigt. Ich sag mal, alles bis 0,5% für einen passiv gemanagten Fonds sind da okay. Die meisten gehen in der Regel, so ein MSCI World habe ich gerade auf, sogar ein ESG-konformer MSCI World Fonds, schaue ich gerade, der hat gerade eine Gesamtkostenquote von 0,2%, also sehr günstig. Genau, und da kann man sich einfach mal durchklicken. Das sieht man auch beispielsweise die besten ETFs in 2020, die größten ETFs, verschiedene Sektoren, Themen, zum Beispiel Nachhaltigkeit. Du kannst auch in grüne Energien investieren. Such dir was aus.
Find it in the show notes.
Genau. Schaut in die Show Notes.
Schaut dort an die Show Notes.
Ja, richtig. Ich verquassel mich hier gerade ein bisschen, aber...
Nee, aber es ist ja geil. Man sieht ja, du gehst voll auf in dem Thema, weil du weißt, dass es was Gutes ist und wir wollen ja den Leuten da draußen auch was Gutes und uns selber und erklären das einfach nur und jeder muss dann halt selber aber gucken. Aber es gibt eben diese Seiten, wo es super gut erklärt ist und wenn man so ein bisschen weiß, worum es geht, dann braucht man auch keine Angst davor haben, sondern da einfach mal losprobieren.
Ja, absolut. Alternativ zu Just ETF ist auch, ich will keine Werbung für BlackRock machen, ich finde die Seite aber gut gemacht, von iShares, also einfach mal auf iShares.com gehen und auch einfach mal durchklicken, was einen interessiert. Das ist nicht so, dass das ist wirklich für die breite Masse gedacht. Einfach mal reinlesen und da findet ihr auch gleich auf der ersten Seite der erste große Bullet zum Anklicken, nachhaltiges Investieren.
Ja, geil.
Und wenn du, ja geil, habe ich damals auch gedacht, cool. Hat natürlich ein bisschen seine Tücken. Also iShares drei Kategorien. Die erste ist ESG Screened. Die zweite Steigerung ist ESG Enhanced. Und das dritte ist SRI, also
Sustainable, Responsible.
Genau, so wird es heißen. Investments.
Investments.
Genau.
Könnte so sein.
Genau, also gut. Es gibt so drei Steigerungsformen. Die erste Form, also ESG Screened, ist einfach nur Ausschlusskriterien. Also kein Fonds. Ich will einen Fonds, der keine Unternehmen hat, die in bestimmten Industrien agieren. Beispielsweise Schusswaffen, Atomindustrie, suchst du ja aus. Mhm. Menschenrechtsverletzungen etc. Gibt es leider zu viel davon. Die zweite Kategorie ist dann wirklich Unternehmen, die aktiv so ein bisschen ESG sein wollen. Sowas wie IKEA, ob sie es jetzt tatsächlich sind, keine Ahnung. Und das dritte wirklich, die als Ziel haben, neben einer guten finanziellen Performance auch ein ökologisch nachhaltiges Ziel verfolgen.
Ja, und die sind aber richtig aufgelistet, dann siehst du, welche Firmen, welche, ja.
Ich habe jetzt mal hier tatsächlich den iShares MSCI World SRI aufgemacht, ETF. Mhm. Also wirklich höchste Kategorie, dasselbe wie weltweit, nur Aktien und dann schauen wir mal, was da drin ist. Sieht man auch in einer schönen Übersicht dann, in welcher Währung das ist, in dem Fall US-Dollar, wie groß dieser Fonds ist. Der ist zum Beispiel, oh Gott, 2,5 Milliarden Dollar schwer. Das ist eine ganz schöne Nummer.
Was ist da alles drin? Zum Beispiel?
Gucke ich dir, Gesamtkostenquote 0,2%, schüttet nicht aus, also schüttet keine Dividenden aus, sondern...
nicht terrorisierend, ist das richtig?
Nee, nicht ausschüttend und der ist thesaurierend.
Naja, ja, aber immerhin habe ich das richtige Wort im Hinterkopf gehabt.
Ja, thesaurierend kann man auch einfacher sagen, einbehaltend.
Also ich denke da immer an Tyrannosaurus Rex.
Ja,
ich weiß nicht, ob der da mit
der zu tun hat. Der ist auch dabei.
Hat er nicht, oder? Ich stelle mir das aber so vor, so kann man sich das merken. Eselsbrücke.
Und was solltest du jetzt wissen, wer da drin ist?
Jetzt habe ich ihn ein bisschen aus der Bahn geworfen.
Nee, nichts damit bringst du mich nicht aus der Bahn. Ja, was glaubst du, was ist das Unternehmen? Das sind natürlich jetzt jede Menge Unternehmen. Mal schauen, ob man auch sieht, wie viele.
Wir müssen jetzt hier mal weitermachen.
Ja.
Zacki. Habe hier noch eine Liste voll.
Echt? Mhm. Ich hätte mal geschätzt, da sind mindestens 100 Unternehmen dran.
Okay.
Also
mir fällt jetzt absolut nicht ein, wo ich jetzt sagen würde, wer so richtig nachhaltig handelt, wüsste ich jetzt nicht.
Nummer 1, Microsoft.
Oh.
Ja, habe ich auch gedacht. Oh. 4,39% Gewichtung in dem Fonds.
Mhm.
Auch interessant, Tesla Nummer 4 mit 2,73%.
Glaubst du nicht dran?
Ich finde das toll, also ich finde Elektromobilität, also genau, ich würde mir keinen, würde mir prinzipiell ein E-Auto kaufen. Also ich bin der Letzte, der irgendwie sagt, wir müssen die Städte weiter mit Diesel vollpumpen.
Aber da gibt es eben das Problem mit der Herstellung der Batterien, ne?
Ja, genau. Also es ist nie eine perfekte Lösung. Und das ist auch bei der E-Mobilität nicht. Und deswegen, also ich habe damit kein Problem. Ich finde es nur schwierig, das dann als SRI-Fonds oder damit aufzuführen.
Ja, aber ich glaube, das ist ja immer, dass meistens einfach Nachhaltigkeit im Konflikt steht mit Kapitalismus, oder? Oft.
Genau das sollte es nicht sein.
Ja, eben, aber das ist halt das Schwierige. Die wollen ja alle irgendwie Gewinne machen und Nachhaltigkeit kostet aber manchmal
ein bisschen. Genau das soll es nicht sein. Dieses Vorurteil muss raus. Und
ist es nicht? Also ich weiß es nicht.
Es ist gerade, wenn ich da jetzt so reingucke, dann denke ich mir, ja, fuck, nichts gelernt.
Aber wieso ist es denn so schwer dann, wenn du sagst, es ist nicht so?
Überleg dir doch mal, also da kannst du jetzt eine Doktorarbeit drüber schreiben, aber das ist, glaube ich, Verhaltenspsychologie. Theoretisch sind Kosten, die du hast aus Rechtsstreitigkeiten, Korruption, aus Dieselgate, aus irgendwelchen Bayer Krebsmedikamenten, wie hieß das, Glyphosat, das kannst du nicht aufwiegen. Also das sind Kosten, die lohnen sich niemals. Also es ist auch wirtschaftlich immer ein Anreiz, sich sozial umweltfreundlich und in einer compliant, also in so einer modernen Unternehmensstruktur sich zu bewegen und zu agieren. Und das ist auch langfristig profitabler. Und das Problem ist halt, glaube ich, einfach, dass man Unternehmen auch viel verzeiht. Also so ein Dieselgate oder sowas. Ich meine, da verarscht dich ein Konzern, verarscht dich als Kunde und die Leute kaufen dann trotzdem weiterhin die Autos. Es ist so, ja, macht nichts, passt schon.
Ja, man vergisst das schon schnell, ne?
Ja. Und ja. Das ist halt schon krass und ich glaube, wär das nicht so, dann weiß ich nicht, ist vielleicht auch so ein bisschen emotional kurz gedacht, aber ich glaube schon, dass das viel damit zu tun hat, das mit vergessen.
Ja, aber du meinst jetzt, wenn, also ich breche das immer ein bisschen runter auf meine primitive Redensweise, ich stelle mir das so vor, wenn ich jetzt eine Firma habe, keine Ahnung was, und ich will eigentlich schon irgendwie Nachhaltigkeit, finde ich irgendwie gut, weil soll man was machen, sind wir alle verantwortlich. Mhm. Wie, du sagst ja, man kann das so machen, dass es nicht mehr Kosten verursacht. Aber das glaube ich halt eben nicht. Ich glaube, das ist schon, und du musst dann halt sagen, das ist ein bisschen auch, du willst es halt machen und die Kosten müssen halt jetzt sein und dann machst du das. Mhm. Aber ich glaube eben nicht, dass viele so denken und sagen, mir ist das so wichtig, dass ich hier jetzt, keine Ahnung, je nach Größe des Unternehmens, Tausende, Hunderttausende Euro oder Dollar oder was weiß ich reinstecke, um nachhaltiger zu werden.
Du sollst nicht nachhaltiger werden, du sollst nachhaltig sein.
Ach, der hat immer das letzte Wort. Nee, ich bin ja total dafür. Ich frage mich nur, ob man tatsächlich, und das wäre ja geil, wenn man das kommunizieren könnte, jetzt ja. Sage ich schon wieder geil, dass man nachhaltig sein kann, auch als großes Unternehmen, ohne dass es einen richtig viel mehr kostet.
Ja.
Weil man halt den Return hat, vielleicht nicht sofort, aber ein bisschen langfristig.
Ich glaube, es ist, wie du sagst, es sind halt auch einfach kleine Schritte. Also es reicht, es ist doch auch schon ein Value Added, wenn du keine krebserregenden Stoffe in die Umwelt pumpst. Das ist doch nicht schwer. Das ist eine reine Vermeidungsstrategie. Oder dass du nicht korrupt bist. Oder dass du nicht deine Konsumenten verarscht. Das sind doch schon Punkte, da brauche ich, also da muss ich nicht mal was dafür tun, sondern ich muss es einfach sein lassen.
Ja, aber es gibt ja echt kaum Unternehmen, wo man jetzt, deswegen fällt mir auch keins ein, wo ich jetzt sage, die sind jetzt total nachhaltig und total way forward und Vorreiter und so. Schwierig. Aber gut, ich glaube, da haben wir jetzt richtig lange viel drüber gesprochen. Also uns würde natürlich sehr freuen, wenn ihr da auch eine Meinung zu habt. Dann, wenn ihr sagt, das ist total interessant, dann greifen wir das auch nochmal auf und recherchieren da ein bisschen mehr.
Ja.
Aber ich würde sagen, jetzt gehen wir weiter. Also wir haben das jetzt schon mal angesprochen, wenn ihr jetzt ETFs machen wollt, mit was ihr anfangen könnt.
Genau.
Und dass man dann auch gucken kann, wenn einem das Nachhaltigkeitsthema interessiert und das sollte uns alle angehen.
Gibt es da auch Möglichkeiten?
Gibt es da auch Möglichkeiten? Das ist SRI.
ESG ist so ein Schlagwort und SRI, also dieses nachhaltige, verantwortungsbewusste und investieren, Das ist jetzt, ich weiß nicht, ob das alle so machen oder nur BlackRock mit iShares, aber das ist auf jeden Fall was, wo man sich mal orientieren kann und dann kann man sich selber die Meinung bilden, finde ich das jetzt gut oder nicht. Anders, ich halte mich kurz, anders gesagt, wenn ihr wo investiert, ihr könnt euch immer gucken, ihr könnt in Fonds investiert, in Aktienfonds, könnt ihr immer gucken, welche Unternehmen drin sind. Wenn ihr das nicht gut findet, dann lasst das.
Ja, also man muss schon wissen, wem man quasi sein Geld gibt. Also
richtig, ihr müsst das ja so überlegen.
Ihr seid wie in der Höhle der Löwen, seid ihr die vier Hanseln, die da vorne sitzen, Geld verteilen.
Ihr kauft, ja, schöner Vergleich, ihr seid Teil von dem Unternehmen danach. Und ihr müsst euch überlegen, wollt ihr Teil von diesem Unternehmen sein?
Wie ich habe es ja mal erzählt, wurde ich zur Hauptversammlung von Adidas eingeladen. Richtig. Hätte auch schön Schnittchen essen gehen können. Aber ja, ich habe gesagt, nee, ist Corona, ich bleib zu Hause. Nee, aber ich finde es einen schönen Gedanken zu sagen, man kann da Teil sein. Auch wenn es ein ganz kleiner Teil ist. Aber ihr seid dann Teil. Und wenn ihr in was Nachhaltiges investiert, habt ihr auch was für die Umwelt getan.
Mhm.
Schön. Ich würde jetzt einfach mal das Finanzlexikon heute weglassen, wegen fortgeschrittener Zeit. Ist das okay, Julian? Bist du einverstanden?
So schönes Thema.
Ja, das kommt nächste Woche. Okay. Und ich würde einfach direkt weitergehen, ein bisschen leichteres Thema, mal die Investition und viel Investition der Woche. Was haben wir denn da?
Ich kaufe mir nichts mehr. Es ist tatsächlich, also ich weiß nicht, wann ich mir das jetzt mal groß was gekauft habe. Ich kann jetzt nur hier wieder faktisch rumlabern. Wir haben schon gesagt, BioNTech hier aus Mainz. Die waren ein bisschen so die Gewinner der Woche, logischerweise, mit dem Corona-Impfstoff. Die haben über 14% gemacht. Und natürlich die ganzen Tech-Aktien kräftig verloren. Ein paar zumindest.
Mhm.
Aber gekauft habe ich mir tatsächlich nichts. Fällt dazu nichts ein. Wie ist es bei dir?
Ich habe es ja ein bisschen angesprochen, habe in Endless Adventure Merch investiert. Also wir sind da noch dabei. Es ist zwar spruchreif, aber es gibt noch nichts zu bestellen. Wir wollen einfach, also Weihnachten wird ja dieses Jahr so ein bisschen, ich glaube nicht, dass man in den Läden rumbummelt und was kauft. Es werden wahrscheinlich Leute bestellen. Und das macht natürlich Sinn, wenn man sagt, okay, ich schenke allen Endless Adventure Merch von Steffi, bestelle einmal und ihr habt Geschenke für alle. Nee, also man soll natürlich schauen, dass man jetzt nicht hier, dass jetzt hier jeden Tag der Amazon-Bote kommt.
Ich finde deine Idee hier schön. Also sind wir jetzt wieder bei Nachhaltigkeit. Oh Gott, das ist voll die Öko-Sendung. Ich glaube, viele, viele verlassen uns heute, aber bleibt dran, es wird doch wieder richtig harter Kapitalismus. Ne?
Also egal, was wir jetzt machen, werden jetzt Leute uns deabonnieren. Kapitalismus oder Öko, ihr müsst euch entscheiden.
Genau.
Wir machen auch, ich glaube, das wollte ich jetzt gerade sagen, wir machen auch Upcycling-Fahrradkette.
Mhm.
Also ich habe ein paar Fahrradketten von mir auseinandergenommen, jedes einzelne Teil, jedes einzelne Glied da ausgestanzt und eine Freundin von mir, Sabrina, Shoutout, ich weiß gar nicht, ob die unseren Podcast, ich glaube, die hört uns auch, Partner in Crime heißt ihre kleine Schmuckfirma und die macht das natürlich alles selber handgemacht in Dresden. Und wir haben jetzt, ich habe die Fahrradteile ihr gegeben von meiner Kette und die hat dort jetzt mein Logo eingravieren lassen. Und es sieht mega geil aus. Und jetzt haben wir am Wochenende so ein bisschen rumgebastelt, wie wir die Armbänder machen könnten. Es gibt jetzt quasi Armbänder mit dem Stück Fahrradkette drin. Und in Zukunft wollen wir vielleicht sogar so machen, dass die Leute ihre eigene Fahrradkette einschicken können. Ich stanze das Teil aus und das wird dann graviert. Also finde ich eigentlich ganz geil, die Idee, dass man so das als Schmuck tragen kann. Und T-Shirts gibt's auch, habe ich ja gerade erzählt, da haben wir dann rumprobiert, wie wir jetzt das nachhaltig machen könnten, war gar nicht so einfach und haben so ein paar Designs uns überlegt, die es jetzt dann auch bald gibt. Ich hoffe, nächste Woche können wir das alles fotografieren und anbieten. Das war so ein bisschen die Investition, natürlich muss man da erstmal investieren, haben ja probiert, verschiedene Sachen schicken lassen und Karten habe ich machen lassen schon für Weihnachten, für... Eben alle, die bestellen, kriegen von mir persönlich eine Karte. Und
schöne Idee.
Das finde ich eigentlich ganz niedlich, ja. Das gibt's und Brettspiele, das habe ich auch schon gesagt, finde ich geil, weil wir so viel jetzt Trivial Pursuit gespielt haben und das so Spaß macht und auch in der Familie einfach das zu machen. Wer spielt denn noch Brettspiele in der Familie? Ich glaube, das machen die wenigsten und das ist eigentlich total schön.
Mhm.
Also wenn ihr noch nicht wisst, für Weihnachten einfach mal ein Brettspiel.
Schön.
Ja.
Ich habe noch eine Investition.
Ja,
ich investiere in mich selber. Ja, und zwar mit Zeit.
Ah. Ja. Jetzt kommt er um die... Oh, gucke mal an. Ohne Witz jetzt hier, ne? Das kannst du vielleicht nicht lesen.
Ja.
Aber ich habe Fehlinvestitionen der Woche hingeschrieben, Zeitmanagement.
Ja, genau.
Können wir dasselbe sagen, oder?
Ich glaube schon. Also letzte Woche fand ich so anstrengend einfach, weil alles so hektisch war. Und ich habe gemerkt, dass ich so ein bisschen... dass ich nur noch nachts von Zahlen träume und jetzt irgendwie mal kurz raus muss. Und deswegen, du weißt das noch gar nicht, aber ich habe nächste Woche frei.
Was? Echt jetzt?
Ja.
What? Nee, das wusste ich noch nicht. Du bist ja einer, ey. Ich muss hier voll rumrödeln. Aber gut, meine Arbeit ist ja auch, was für andere Spaß ist. Ja, krass, ich habe mir das auch aufgeschrieben. Fehlerinvestition ist Zeitmanagement.
Ja.
Weil ich weiß gar nicht, was ich eigentlich mache. Mhm. Aber ruckzuck ist der Tag rum. Natürlich mache ich super viel Planung für nächstes Jahr, was wir da alles machen wollen. Jetzt Videoprojekt, nächste Woche Planung. Sachen, die ich halt mit Track zusammen machen will, das ist ja mein Hauptsponsor. Und natürlich wollen wir Sachen zusammen machen, was total schwierig ist zu planen mit Corona, Events, pipapo. Jetzt habe ich die Woche neue Klamotten gekriegt, die müssen irgendwie bedruckt werden. Das muss halt alles, also das ist eigentlich nichts Schlimmes, aber so ruckzuck ist der Tag weg. Und das muss man sich mal überlegen, vielleicht auch ihr da draußen. Man sagt ja immer, also ich finde diesen Spruch eigentlich so cheesy, aber der ist so wahr, man soll ja eigentlich arbeiten, um zu leben.
Mhm.
Aber die meisten leben, um zu arbeiten. Es dreht sich alles um die Arbeit. Man ist nur dabei, auf Arbeit zu gehen, zurückzukommen. Man denkt drüber nach, am besten am Wochenende noch. Und das ist halt, also außer man liebt seine Arbeit. Bei mir Gott sei Dank der Fall. Aber ich glaube, die wenigsten würden sagen, die würden jetzt die leben, um zu arbeiten.
Mhm. Bruce Springsteen hat das auch schon gesagt.
Ja. Ja, also, weiß ich nicht, man hat bei Trivial Pursuit gemerkt, ich hab's nicht so mit bekannten Menschen, Sänger, Schauspieler, Literatur, Geschichte, bin ich alles schlecht.
Ich sag nur Fänger im Roggen.
Ja, keine Ahnung, weiß nicht, woher du das wusstest. Also ich weiß ja, ich weiß nicht, aber trotzdem bin ich am Ende immer unter den Top 3.
Nicht schlecht.
Ich bin noch zu dritt. Ja, nee, also Zeitmanagement ist auf alle Fälle, ja, muss sich jeder mal überlegen.
Genau, und auch mal auf die Bremse treten.
Ja. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum letzten Punkt. Spendenquittung. Willst du anfangen?
Ja.
Oder hattest du noch, du hast ja auch neue Rubriken überlegt, wollen wir die vertagen?
Weiß ich nicht, aber tatsächlich hatte ich noch den, ist mir neulich gekommen, weil du mal in der Folge gesagt hast, als wir über Inflation gesprochen haben, Euro-Teuro, der Mythos der Woche.
Ja. Mythos der Woche, Euro-Teuro oder was?
Das ist für mich ein Mythos, genau. Und ich finde das ganz schön, weil es gibt so viele Mythen, ich weiß nicht, ist Mythen der richtige Plural?
Mythose.
Mythöse.
Ich denke Mythen, ja, auf alle Fälle.
Mythos.
Mythen, jetzt leg los. ich bin immer ein bisschen hart in der Aussprache, aber wer mich kennt, weiß, alles ist gut.
Das geht da rein und da raus. So, nee. Also, Euro-Teuro ist natürlich nicht so. Die Inflation in D-Mark-Zeiten war schon in 10 Jahre vor der Euro-Einführung deutlich höher als wie 10 Jahre nach der Euro-Einführung. Also rein gemessen an der Inflation war das schon mal nicht so. Tatsächlich haben, als der Euro eingeführt wurde in unserem Bargeldumlauf hier 2002, haben das viele Restaurants, Barbesitzer zum Anreiz genommen, die Preise zu erhöhen. Das war tatsächlich so. Man muss aber auch sagen, dass viele Dinge auch billiger geworden sind, was auch der Inflationsindex widerspiegelt. Also zum Beispiel Telefonie, Reisen, allgemein auch Geldtransfer innerhalb der EU. Also du hast ja keine Wechselkursschwankungen mehr, keine Aufschläge. Das muss man alles mit beachten. Von daher ist das der Euro-Teuro-Gedanke ist definitiv ein Mythos.
Jetzt kommt hier der Stempel runter, der große Rot. Mythos.
Nee, und da könnte ich Stunden drüber reden, was der Euro alles auch für Vorteile hat, also wirtschaftlich. Das halte ich jetzt mal kurz und sollte sich jeder auch mal überlegen, dass der Euro natürlich auch ein symbolischer Wert ist. Also wie cool ist das denn, dass wir hier in Europa mit demselben Geld hantieren?
Ja, voll.
Ja.
Auf alle Fälle. Ja, cool, nee, da freue ich mich schon auf mehr Mythen.
Mythen.
Mythen. Ihr könnt auch gerne Mythen schicken, wenn ihr wissen wollt, ob die wirklich wahr sind oder nicht.
Ja. Die Frage,
Spendenquittung, leg los.
Also, die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe ist A,
Ah, das, wir haben ja, siehste, Finanzlexikon wäre Anleihen gewesen.
Tja, du wärst jetzt im Vorteil gewesen, aber ja, jetzt ist es natürlich doppelt schwer.
Weiß ich nicht, was hier ist mit die Anleihen da.
Rendite der 10 Jahre, also einfach eine Renditefrage. Hm. Rendite, wenn du, also anders gesagt, 10-jährige Staatsanleihe, du gibst der Bundesrepublik Deutschland, fragt, hey Steffi, hast du ein bisschen Kohle für mich? Und du sagst, ja, was kriege ich denn dafür? Das ist die Frage. Mhm. Du kriegst 1,5% für in 10 Jahren.
Ja.
10 Jahre.
Ja.
0%. Mhm. Oder minus 0,5%.
Das weiß ich. Ich glaube, ich weiß es. Minus 0,5%.
Jo.
Du zahlst quasi dafür, dass du Deutschland Geld geben darfst.
Richtig.
Yeah.
Nicht schlecht.
Willst du es erklären kurz?
Nee, mache ich nächste Folge.
Nächste Folge. Okay, nächste Woche erklären wir euch, warum Anleihen anscheinend nicht mehr so ganz im Trend sind.
Ich kann es ganz kurz runterbrechen. Wir haben ja Nullzinspolitik und in dem Fall zahlt man ja auch immer noch was für die Bonität des Schuldners. In dem Fall ist der Schuldner die Bundesrepublik und die Bundesrepublik sagt, man fällt nicht aus. Das heißt, die hat kein Ausfallrisiko und im Gegenteil, du kannst dein Geld da auch noch parken. Also du kannst es sicher verwahren und dafür zahlst du dann Geld. Momentan.
Ja.
Macht ökonomisch null Sinn, ist aber gerade die Realität.
Aber es wird nur angeboten tatsächlich.
Es wird in gigantischen Summen so gemacht.
Na krass.
Also es sind die Bundesrepublik finanziert sich so. Die ganze Kohle kommt so rein. Also sie verdient damit
von
Geld.
Von Privatleuten?
Nee, das meiste sind tatsächlich andere große Zentralbanken, wie zum Beispiel die FED oder auch die EZB. Also die größten Geldgeber der Bundesrepublik sind die FED, also die US-Zentralbank und die Europäische
Zentralbank. Die zahlen dafür, dass Deutschland das Geld verwahrt.
Die zahlen, dass sie mal hier kurz Geld parken können.
Ja. Na krass, also sind alles so verrückte Strukturen, das ist ja echt Wahnsinn.
Jo.
Okay, dann jetzt meine Frage.
Safe Haven spricht man da auch. Also wenn das mal hört, dass die Bundesrepublik wäre ein Safe Haven.
Ja, klingt romantisch.
Mhm.
Ist es aber nicht. Okay, hatte ich drei Fragen und wollte dir so Best of Three anbieten hier.
Mhm.
Und jetzt mache ich nur eine. Ich mache nur eine.
Das ist lieb von dir.
Die anderen kommen nächste Woche. Und zwar, ist eine richtige oder falsche Frage. Das heißt, die Chance ist ja ziemlich groß, dass du das hier richtig beantwortest. Und zwar, ich sage jetzt kein genaues Ja, ich sage nur, hat sich das zugetragen oder nicht? Ist es so passiert, dass sich Downhill-Fahrer im Downhill-Weltcup, ich sage jetzt auch nicht in welchem Land, oder sage ich es dazu? Das ist auch irgendwie egal.
Doch, muss jetzt sagen.
In Frankreich?
Ja.
Würde ich jetzt mal sagen. Oh Gott, ich weiß es gar nicht genau. Ich denke, es war vielleicht in Frankreich. Oder auch nicht. Sich Fahrer Pizzaschachteln und das Trikot geklemmt haben beim Fahren.
Also ich kenne das mal Zeitungspapier.
Es sind definitiv Pizzaschachteln.
Wieso waren die Schoner alle, oder?
Ja oder nein?
Ja, ist richtig.
Ja, eigentlich auch klar, dass du sagst, ja, ist richtig. Okay, nee, du musst es auch erklären können. Also du musst zumindest sagen, mit was es zusammenhängen könnte.
Mit was könnte das zusammenhängen? Wo haben die sich die hingeklemmt, Pizzaschachtel?
Hier vorne und hinten. Okay, ich erkläre.
Ja, bitte.
Du spendest doch eh gerne.
Ja, warte, ich weiß es nicht, erzähl einfach. Ich bin raus, vorne und hinten, wo was reinstecken ist, nee, bin ich raus.
Ich glaube eigentlich vornehmlich hinten vorne. Ah, ich weiß es nicht mehr. Okay, ich habe mich schlecht vorbereitet. Nee, es ist tatsächlich so, dass jedes Land andere Regelungen hat mit Protektorenpflicht. Mhm. Also Helm ist natürlich immer Pflicht. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob beim BMX war es mal so, dass auch lange Hose Pflicht war.
Mhm.
Und beim Mountainbiken hat es auch jedes Land anders gehandhabt. Und eigentlich war Protektoren, Brust und Rücken nicht in jedem Land Pflicht. In Frankreich war es aber Pflicht. Also zum Beispiel, viele sind halt, ich weiß gar nicht, ich glaube in Amerika es ist nicht Pflicht und so. In Deutschland war es, glaube ich, auch lange Zeit nicht. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ist auch ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Müsste ich mir jetzt alle Regularien durchlesen von jedem Jahr. Aber es war nicht immer Pflicht. Und beim Weltcup, wenn der Weltcup jetzt in Frankreich ist, ich glaube, es war damals in Méribel so, müssen halt alle, egal aus welchem Land du kommst, musst du dann dort einfach einen Protektor tragen. Und es ist ja so, auch aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe nie so richtig die richtige Mischung gefunden. Also du musst halt einen Protektor haben. Die sind ja auch jetzt heutzutage viel angenehmer zu tragen und haben trotzdem einen großen Sicherheitsstandard. Früher waren das ja so Hartschalen-Dinger, die einfach gestört haben. Also mich hat das einfach gestört und ich hatte das Gefühl, wenn ich mit den Dingern fahre, ist es eigentlich gefährlicher als ohne, weil ich einfach fahre wie so ein Roboter. Ja, und das ging halt vielen Leuten so. Genau. Und die mussten dann aber, auch wenn die das ganze Jahr ohne Protektor gefahren sind, Rücken und Brust, mussten die bei der WM oder beim Weltcup in dem Land das anziehen. Und das ist halt dann, und dann haben die, und die hatten teilweise so Dinge halt auch gar nicht mit. Und dann haben die sich halt, also es ist wirklich so, hat sich so zugetragen, Pizzaschachteln da unter das Trikot gemacht. Weil die haben dann halt vorm Start, haben halt die UCI-Kommissäre da bei manchen, also so stichprobenartig da mal aufs Trikot geklopft, ob da was ist. Ja, so war das. Und heute ist aber, ich habe mir nur mal die Regularien von Deutschland, also vom Bund Deutscher Radfahrer durchgelesen und es ist tatsächlich in Deutschland jetzt Pflicht. Ich weiß nicht, ob es in allen Ländern so ist. Also aber du musst beim Wettkampf Brust- und Rückenprotektoren tragen und Vollhelm. Ich glaube, es ist auch nicht erlaubt, einen Helm zu tragen, wo man kann ja auch manchmal das Kinn so anklipsen. Ist auch nicht erlaubt. Also, ja.
Aber ist auch, wenn ich mir das so angucke, vielleicht auch eine ganz gute...
Oh Gott.
Ich weiß nicht. Der Tisch des Sozialismus.
Der Sprellerkart ist durchgebrochen. Das Mikrofon ist runtergekommen. Nee, ich glaube, es läuft noch alles. Ja, ich denke, es läuft weiter. Falls wir weg sind, sind wir weg.
Okay.
So, jetzt haben sie sich verpisst, die beiden. Egal, was ihr wissen müsst und was die vergessen hat zu sagen, dass das alles Inhalte aus allgemeinen Informationen sind. Das ist keine Anlageberatung. Und keine Empfehlung. Individuelle Risikoeinschätzungen können die beiden auch nicht treffen und sie übernehmen keine Haftung für mögliche Verluste. Wenn ihr die zwei Pappnasen also verklagen wollt, lasst es. Übernehmt eigene Verantwortung, eigene Risiken. Bis nächste Woche.